SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Theresa Hübner am Mikrofon. Hallo. In dieser Stunde Lesenswert Magazin starten wir gleich mit einem Interview mit Olivia Wenzel über ihren Roman Tausend Serpentinen, Angst. Ein vielschichtiges Buch und unter anderem auch ein Beitrag zur aktuellen Rassismusdebatte. Wir stellen Ihnen außerdem Olga Grasnyovas neues Buch Der verlorene Sohn vor. Eine Geschichte, die eigentlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts im Kaukasus spielt, aber top aktuell ist. Und außerdem Kurzgeschichten der großen amerikanischen Denkerin Susan Sontag. Und eine kleine Denkerin kommt auch zu Wort. Wir haben nämlich heute eine 4-jährige Kinderkritikerin in der Sendung. Sie stellt uns das neue Buch des Bestsellerautors und Illustrators Torben Kuhlmann vor. Es geht darin um Albert Einstein und worum noch?
Es geht um den Buch über die Maus.
Genau, Albert Einstein und die Maus. All das und noch mehr gleich hier im Lesenswertmagazin. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Grab existence and lift us up. Olivia Wenzel hat ein beeindruckendes Debüt geschrieben. Es heißt Tausend Serpentinen Angst. Ein Buch, das die aktuelle Rassismusdebatte voranbringt, stand auch auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis übrigens. Im Mittelpunkt steht eine namenlose junge schwarze Frau in Ostdeutschland, in Thüringen aufgewachsen. Und in dem Buch steht sie gleich am Anfang auf einem Bahnsteig, will eigentlich ihre Oma besuchen fahren. Und vor ihr ist einer dieser Snackautomaten mit Knabberzeug und plötzlich stürmen Erinnerungsfetzen und Bilder in ihren Kopf. Und es meldet sich eine Stimme, die eindringliche Fragen stellt und eine der Fragen lautet immer wieder, wo bist du jetzt? Ja, und die Frage, die reiche ich jetzt gleich mal weiter an Olivia Wenzel. Die ist nämlich auf jeden Fall am Telefon. Aber Frau Wenzel, wo erreiche ich Sie denn gerade?
Hallo, ich bin zu Hause, da sitze ich gerade und arbeite. Emotional bin ich bei der Familie und natürlich bei Corona und solchen Themen. Und thematisch stecke ich gerade in der Mitte zwischen diversen E-Mails und neuen Projekten.
Neuen Projekten nach Ihrem ja auch wirklich sehr erfolgreichen Buch, auch nominiert für den Deutschen Buchpreis, stand auf der Longlist. Und ich habe es eben schon angesprochen, dieses Stilmittel des Dialogs, also eine Stimme, die die Protagonistin fragt und mit ihren Fragen auch die Handlung vorantreibt. Erzählen Sie mir mehr über diese Stimme. Was ist das für eine Stimme, die da spricht?
Also ich habe das beim Schreiben immer nur so die sprechende Instanz genannt oder die Fragende vor allem. Und da vermengt sich so etwas, wie man bei eigentlich aus diesen Formularen kennt, wenn man in die USA einreist. Solche Fragen wie, sind Sie gesund? Gehören Sie einer terroristischen Organisation an? Dann gibt es aber auch so fast psychologische Fragen, die wie von außen kommen könnten, aber die vielleicht doch auch diese Erzählerin sich selbst stellt. Es gibt manchmal so Fragen, wo man das Gefühl hat, das könnten jetzt vielleicht Leute fragen, die, ja, sagen wir mal, wenn es um Rassismus geht oder die, immer diese Frage, wo kommst du her? So Fragen, die der Erzählerin unangenehm sind, mit denen sie immer wieder konfrontiert ist, die dann dazu führen, dass sie fast sich selbst unausweichlich stellt.
Sind das Fragen, die Sie beschäftigen und quasi in Ihrem Roman über Ihre Protagonistin verarbeitet haben?
Ja, sicherlich. Also nach und nach beim Schreiben habe ich dann immer mehr gemerkt, wie ich mit diesem Schema arbeiten kann. Und ganz zu Anfang waren das eigentlich erst so 8 Seiten. Das war 2016, war ich in den USA, Trump wurde gewählt und ich habe irgendwie so einen ersten Text geschrieben, auch einfach dort, um so Gegenwart verarbeiten zu können. Und dann habe ich aber gemerkt, je länger ich damit arbeite, dass es mir ganz viele Möglichkeiten gibt im Erzählen. Also nicht nur, dass ich zwischen Zeiten springen kann, sondern dass ich auch oftmals relativ schwere Themen, die das Buch ja immer wieder auch hat. Also es gibt einen schweren Verlust, der Zwillingsbruder, der Protagonistin ist tot, es gibt eine nicht funktionierende Liebesbeziehung, es gibt diese Familiengeschichte, die irgendwie von der DDR geprägt ist, wo es viel auch mehr Risse gab in den Biografien. Und dann geht es auch immer wieder um Rassismus und das sind sicherlich viele meiner Fragen, auch persönlich, aber im Schreiben hat sich das dann verselbstständigt und dann kam ich irgendwann auch zu Fragen, die ich mir vorher so noch nicht gestellt hatte.
Ich habe es eingangs gesagt, wir haben in Ihrem Buch eine junge schwarze Frau, die in Ostdeutschland aufwächst. Da gehen natürlich erstmal alle Glocken im Kopf an, Stichwort Rassismus. Und Rassismus ist ja auch ein Thema in Ihrem Buch, aber eben nur eines von vielen. Denn sehr präsent sind auch diese titelgebenden Ängste, also die Tausend-Serpentinen-Angst. Welche sozusagen Schlangenlinien der Angst sind das?
Die Ängste sind natürlich auch Verlustängste. Und dann gibt es also tatsächlich Angst vor Szenarien, die sie erlebt hat oder auch in denen sie bedroht wurde oder ihren Körper oder ihre Psyche versehrt wurde. Und dann gibt es aber eben auch so eine Angst vor der Angst irgendwann und solche Schleifen. Und ich freue mich, dass Sie jetzt gesagt haben, es ist eins der Themen im Buch, Rassismus. Also ich komme jetzt selber da immer wieder drauf, aber ich werde zurzeit immer ganz viel eigentlich nur noch zu Rassismus befragt und sozusagen die Angst auch zu lieben, eben, obwohl man eben so einen schweren Verlust hat. Ich glaube, das ist auch eine zentrale Angst in diesem Buch.
Ich weiß, dass die letzte Frage Ihnen höchstwahrscheinlich schon sehr oft gestellt wurde und ich habe mir wirklich überlegt, ob ich sie stelle, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Wie viel von Ihrer eigenen Erfahrung, denn auch Sie sind, ich weiß, aber es drängt sich auf, Frau Wenzel.
Ja, klar.
Ich muss diese Frage stellen. Sie sind in Weimar aufgewachsen, Ihr Vater kommt aus Sambia, Ihre Mutter ist aus Ostdeutschland und natürlich möchte ich gerne wissen, wie viel, ich sag mal, Olivia Wenzel persönliche Lebenserfahrung steckt in Tausend Serpentinen Angst.
Ja, sehr, sehr viel. Da ist wirklich sehr viel autobiografisch und gleichzeitig ist es natürlich doch heißes Roman, weil es keine Autobiografie ist oder es sind ja auch keine Memoiren, sondern es ist ja ziemlich durchgetaktet und komponiert. Ich habe das ja sehr bewusst gestaltet. Ich versuche das immer so mit der Analogie zu verdeutlichen, dass es für mich so ein bisschen sich anfühlt wie so ein Computerspiel. Das Buch ist sozusagen das Computerspiel in der Analogie. Ich habe da eine Welt erzählt, die natürlich sich total anlehnt an meiner Realität und den mich umgebenden Realitäten. Und diese Protagonistin ist mein Avatar. Also das ist eine Figur, die sich auch total an mir anlehnt, die ich aber natürlich sehr bewusst durch alle diese Dinge durchsteuere und die in einer viel komprimierteren Form da Sachen erlebt in diesem Buch, als ich das in meinem Leben erlebt habe. Also es gibt ja.
Waren Sie traurig, dass es nicht geklappt hat mit der Shortlist?
Sehr. Ich war wirklich enttäuscht. Ich glaube, ich habe angefangen, an diese Shortlist zu glauben, weil mir immer mehr Leute gesagt haben, ich denke, du wirst diesen Preis gewinnen. Das habe ich immer ausgeschlossen, aber ich habe schon ein bisschen damit gerechnet. Ich habe mich sehr für Dennis Ode gefreut. Jetzt bin ich wieder mit Dennis Ode beim Aspektepreis nominiert. Schauen wir mal, wie das ausgeht.
Und abschließend, Frau Wenzel, Sie sind ja nicht nur Schriftstellerin, sondern Sie machen auch Musik. Und ich habe auf YouTube ein Musikvideo gefunden, das heißt zufällig Tausend Serpentinen Angst.
Das heißt nicht zufällig so, das haben wir ja gemacht.
Das habe ich mir natürlich gedacht. Sie sind da auch zu hören als Sängerin, richtig?
Ja, genau. Wir haben mit sehr viel Musik experimentiert während des Ganzen und haben auch so während des Drehs und dann im Schnitt nochmal das Konzept über den Haufen geworfen und auch die Musik. Und dann hatten wir irgendwie das Gefühl, es gibt doch dieses eine Lied von mir, vielleicht können wir da irgendwie hinkommen. Und das kommt dann im Mittelteil, glaube ich, also ab dem Punkt, ab dem sozusagen die Protagonistin des Romans im Video zu sehen ist.
Na, dann führen wir doch jetzt auch mal langsam zu dem Lied hin und hören das jetzt. Ich sage Ihnen vielen Dank für dieses Interview. Olivia Wenzel zu Tausend Serpentinen Angst.
Danke auch. Alles Gute.
Zu einer bekannten, eigentlich der bekanntesten US-amerikanischen Intellektuellen überhaupt, Susan Sontag. 2004 ist sie gestorben, aber schon zu Lebzeiten war die Frau ein Mythos. Vor allem ihre Essays machten sie berühmt, ihre Überlegungen zur Fotografie und zum gesellschaftlichen Umgang mit Krankheit zum Beispiel. Sontag, die bis zu ihrem Tod mit der Fotografin Annie Leibovitz zusammenlebte, hat auch 4 Romane veröffentlicht, lange nicht so erfolgreich wie ihre essayistischen Arbeiten. Und auch an Kurzgeschichten hat sie sich versucht. Eine Auswahl von 5 Erzählungen, entstanden zwischen 1984 bis 1992, kommt jetzt im Hansa Verlag heraus, erstmals auf Deutsch. Christoph Schröder hat »Wie wir jetzt leben«, so der Titel des Buches, gelesen.
Ein Mann liegt im Krankenhaus. Er hat keinen Namen und woran genau er leidet, wird nicht ausgesprochen, doch nach und nach wird deutlich, dass es sich nur um AIDS handeln kann. Viel Zeit bleibt ihm nicht mehr. Am Krankenbett erscheinen abwechselnd die Freundinnen und Freunde des Kranken und im Gegensatz zu ihm haben sie alle Namen. Sie heißen Max und Hilda, Clarice und Paolo, Donny und Kate. Ein sorgfältig komponierter Chor aus Stimmen, der sich wie ein Netz über den Kranken legt. Die Freunde bringen ihm Schokolade, überbieten sich gegenseitig darin, möglichst viel Zeit an seinem Bett zu verbringen und spekulieren darüber, ob und wie der medizinische Fortschritt ihm doch noch wird helfen können. Doch rein rhetorisch haben sie den Freund bereits abgeschrieben.
»Glaubt ihr nicht?«, sagte Quentin an Max gewandt. »Die Tatsache, dass wir ihm so nah sind, uns jeden Tag die Zeit nehmen, ihn im Krankenhaus zu besuchen, könnte einfach unser Versuch sein, uns eindeutig und unwiderruflich als diejenigen zu definieren, die, naja, die nicht krank sind. So als könnte das, was ihm passiert, nicht auch uns passieren.«
Wer sich bei dieser titelgebenden Geschichte an Susan Sontags berühmte Essays »Krankheit als Metapher« und AIDS und seine Metaphern erinnert fühlt, ist genau auf der richtigen Spur. Die Erzählung »Wie wir jetzt leben« übersetzt quasi Sontags theoretische Gedanken in eine konkrete Handlung. In ihren Essays wendet Susan Sontag sich strikt gegen bestimmte historisch gewachsene Betrachtungen von Krankheit, deren Vokabular sie als unangemessen einordnet. Verkürzt könnte man sagen, dass Sontag gegen eine Stigmatisierung von Kranken angeschrieben hat, indem sie die Art und Weise, wie über die Patienten gesprochen wird, als feindselig entlarvt. Die Erkenntnis, dass diese Feindseligkeit den Sprechenden nicht automatisch bewusst sein muss, ist Teil des Problems. Wir bekommen hier, wie die Journalistin Verena Lüken in ihrem Nachwort schreibt, die Sprache der Wohlmeinenden vorgeführt, deren Duktus bereits von der Krankheit selbst angefressen worden ist. Nicht allein die Erkrankung isoliert den Mann, sondern auch die Art und Weise, wie seine Freunde und sei es nur aus Selbstschutz damit umgehen. Diese kunstvolle und hochreflektierte Geschichte ist einer der Höhepunkte des Buches, doch nicht jede der in diesem Band abgedruckten Erzählungen rechtfertigt im Einzelnen den Ruf Susan Sontags als Autorin von Weltrang. Die 3 Texte im Mittelteil sind zwar allesamt klug, exzellent formuliert und von poetologischer Aussagekraft, doch wirken sie mehr wie formale und gedankliche Experimente, wie ein Ausprobieren erzählerischer Formen als deren stringente Ausgestaltung selbst. Dagegen wird man durch den letzten, fabelhaften Text mit dem Titel »Wallfahrt« reich belohnt. Er ist autobiografischer Bericht und literarische Erzählung zugleich, elegant im zwischen Weltverachtung und jugendlichem Furor changierenden Ton, versetzt mit ungeheuer komischen Passagen. Im Jahr 1946 zieht Susan Sontag, zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt, mit ihrer Mutter, der kleinen Schwester und ihrem neuen Stiefvater von Arizona nach Kalifornien. Sontags Vater ist einige Jahre zuvor an Tuberkulose gestorben. Der intellektuelle Hochmut, der Sontag sehr zu ihrem Leidwesen von Kritikern in ihrer Spätphase vorgeworfen wurde, wird von ihr in der Beschreibung ihrer Adoleszenz ironisch vorgeführt.
Ich hatte das Gefühl, ein Leben weit unter meinem Niveau zu führen. Meine Aufgabe bestand darin, das allseitige Gefasel abzuwenden. Ich hatte das Gefühl, in Gefasel zu ersaufen. Die fröhliche Phrasendrescherei von Klassenkameraden und Lehrern, die unerträglichen Plattitüden, die ich zu Hause zu hören bekam.
Sontags Parallel- und Fluchtwelt ist die Welt der Bücher, die ihr, wie sie schreibt, den Triumph ermöglicht, nicht sie selbst sein zu müssen. Als sie Thomas Manns Roman »Der Zauberberg« liest, eröffnet sich ihr eine neue Dimension von Literatur. Sie spürt, dass sie ein Buch gelesen hat, das ihr Leben verändern würde. Die 14-jährige Susan hat einen Freund, mehr Lese- als Lebenspartner. Dieser Merrill, so heißt er, wagt eines Tages das Ungeheuerliche. Thomas Mann lebt noch im kalifornischen Exil, nur wenige Kilometer entfernt. Merrill ruft dort an und bittet darum, den Nobelpreisträger gemeinsam mit Susan besuchen zu dürfen. Einfach so. Noch ungeheuerlicher, Katja Mann, die Ehefrau, gibt den beiden einen Termin für eine Teestunde. Die Schilderung dieses Besuches, für die jugendliche Susan mit großer Scham behaftet, ist meisterlich subtil, aufgefächert in feinste Beobachtungen des unbeholfenen und hölzernen Schriftstellers, großartig in der Inszenierung von Thomas Manns Monologen. Es ist der Augenblick, in dem die vielbeschworene Kluft zwischen Werk und Person für die enthusiastische Leserin so groß wird wie danach nie wieder.
Da saß ich nun im Thronsaal jener Welt, in der ich einmal leben wollte und sei es nur als einfache Bürgerin. Doch der Mann, der mir gegenüber saß, hatte nur hochtönende Phrasen auf Lager, obwohl er derselbe war, der Thomas Manns Bücher geschrieben hatte. Und ich brachte nur Einfältigkeiten über die Lippen. Wir beide nicht in Bestform.
Allein für den ersten und den letzten Text lohnt sich die Lektüre des gerade einmal 120 Seiten umfassenden Bandes, und zwar nicht nur für die nach wie vor große Anhängerschaft der 2004 an Leukämie gestorbenen Autorin. Wie wir jetzt leben, gibt einen Einblick in das Arbeitsverständnis Susan Sonntags. Sie nähert sich ihren Themen tastend, in Erfahrungen, spielerisch und über die Form. Man kann in diesem Buch einer gestandenen Intellektuellen beim Denken zuschauen. Und das ist im Grunde doch immer spannend.
Und wenn Sie auch, genau wie unser Kritiker Christoph Schröder, der gestandenen Intellektuellen Susan Sonntag beim Denken zuschauen möchten, dann fragen Sie in Ihrer Buchhandlung nach dem Erzählband »Wie wir jetzt leben«, bei Hansa erschienen, übersetzt von Katrin Rasum aus dem Englischen. Und das hier sind die Kinks mit »Waterloo Sunset«. Am Anfang der Sendung habe ich mit Olivia Wenzel gesprochen, deren Buch in diesem Jahr auf der Longlist des Buchpreises stand. Aber auch Österreich hat ja einen Buchpreis. Und dazu gibt es bei unseren Nachbarn noch die Kategorie Debüt. Da nominiert ist ein Buch, auf das ich mich persönlich sehr gefreut habe, Das Palais muss brennen von Mercedes Spannagel. Denn der Klappentext, der versprach viel Schönes, Kategorie amüsant und trotzdem tiefsinnig. Und ich weiß, dass auch die freie Kritikerin Helen Roth das Buch heiß erwartet hat. Stimmt doch, Frau Roth, oder?
Ja, stimmt wirklich. Ich habe mich sogar sehr gefreut und dachte, hey, das ist was für meine heimliche Favoritenliste. Und ja, ich habe eine scharfsinnige Satire erwartet mit Tiefgang, genau wie Sie gesagt haben. So ähnlich wie bei Lisa Eckerts Oma. Aber irgendwie hat es nicht gezündet. Der Plot stimmt, der ist originell, die Personen sind interessant. Aber irgendwie steht man am Ende ein bisschen ratlos da.
Genau, die Grundzutaten sind eigentlich alle vorhanden. Ich fasse den Plot mal kurz zusammen. Ich würde sagen, das ist eine Dystopie. Im Roman wird Österreich von einer rechtskonservativen Bundespräsidentin immerhin regiert. Mhm. Die hat zwei Töchter, Luise, die wird Lou genannt, und die beiden Töchter rebellieren ordentlich gegen ihre Mutter. Besonders die Lou, die kauft sich gleich am Anfang des Buches einen Hund, einen Mops. Und das ist ihre kleine Rebellion gegen die rechtskonservative Mutter, die sich gerade den 9. Windhund zugelegt hat. Und um noch mehr zu rebellieren, nennt Luise ihren Mops Marx, denn natürlich verabscheut ihre Mutter den Kommunismus. Dann gibt es noch diverse andere rebellische Akte. Lou versenkt die Waffen der rechtskonservativen Jagdgesellschaft ihrer Mutter im Swimmingpool, streift durch die Straßen Wiens und schmiedet Pläne, wie man die Regierung stürzen kann. Und am Ende plant sie eine Kunstaktion auf dem Opernball, die für ordentlich Aufsehen sorgen soll. Also ich finde, das klingt erstmal nach einer ganz spannenden Konstellation, Frau
Absolut.
Roth. Jetzt nehmen wir es aber mal auseinander.
Machen wir.
Fangen wir ganz einfach an. Wo liegen Ihrer Meinung nach die Stärken des Buches?
Also wirklich gut finde ich die Vorführung der moralisch verrohten Elite. Das passt ganz gut. Ja, Spannagel benutzt hier einige Klischees. Ne? Wir haben reinrassige Windhunde und auch der Lakai Ferdi ist ein blonder Hitler. Aber naja, so Übertreibungen sind ja auch eben ein Stilmittel der Satire und so passt es doch ganz gut. Und sie zeigt uns echt ein zynisches Bild von Österreich und zeigt auch, wie sich solche rechten Angewohnheiten kultiviert haben. Das passt ja ganz gut zum aktuellen Zeitgeschehen.
Und es ist stellenweise richtig lustig, ne?
Ja, es ist richtig lustig. Also ich musste wirklich schmunzeln bis lachen.
Ich habe auch mal eine so eine eher lustige Passage rausgesucht. In der Szene hat Lou den Sohn eines anderen Rechtskonservativen kennengelernt, der heißt TT. Und die sind auf einem Jagdausflug, beginnen da sich zu betrinken und dann müssen die Jagdgewehre dran glauben. Jetzt hören wir mal rein.
Ich deutete auf all die Waffen, die nur darauf warteten, wieder benutzt zu werden. Dann deutete ich auf die große Terrassentür aus Glas, die offen stand. Die hellen Vorhänge bewegten sich leicht, dahinter weiße, raue Steinfliesen. Dann der Pool. Dieser Pool leuchtete gespenstisch zu uns herein. Ich kicherte. Tete legte mir die Hand auf den Mund. Ich reichte ihm ein Gewehr nach dem anderen. Wir ließen einfach die Gewehre ins Wasser fallen und wir sahen voller Begeisterung zu, wie sie sanken. Wir setzten uns hin und ließen die Beine baumeln. Es war so friedlich.
Also solche Szenen, Frau Roth, finde ich schon irgendwie unterhaltsam.
Ich auch unbedingt.
Mercedes Spannagel nimmt sich ja vor allem eben die österreichische Rechte vor, aber, und das war eben auch eine Stärke des Buches für mich, auch die linksliberale Elite, die kriegt ja ordentlich ihr Fett weg.
Die kriegt mal richtig ihr Fett weg. Ich finde, besonders deutlich wird es zum Beispiel an dieser On-Off-Beziehung, die Lou mit Joe führt. Das ist so ein typischer Neuzeit-Hippie, Kunstlehramtsstudent, wohlbehütet aufgewachsen und der kultiviert, so sagt es Lou ganz schön, sein intellektuelles schlechtes Verhalten. Heißt, der kommt zu spät, der malt mal eben ein Bild in einer Nacht und behauptet, er hätte wochenlang an dem Konzept gearbeitet. Also auch die Linke wird hier richtig schön vorgeführt, gerade die Generation von Spannagel, also so um die 25.
Und obwohl ich thematisch beides spannend finde, also die Kritik an der neuen Rechten in Österreich, als auch die Kritik am linksintellektuellen Bürgertum, alles gelungen. Aber ich muss sagen, Frau Roth, gefesselt hat mich hier trotzdem irgendwie sehr wenig. Mhm. Im Gegenteil. Und ich habe dann aber überlegt, ich glaube, ich weiß, woran das liegt, denn das Buch kommt für mich nur auf den ersten Seiten originell und kreativ daher, was auch, glaube ich, an dieser Millennial-typischen lockeren Sprache liegt.
Mhm. Ja, ja.
Aber wenn man dann einige Seiten gelesen hat, finde ich, dann kommt man an den Punkt, an dem man doch gerne mal so ein bisschen Tiefgang, bisschen Figurenentwicklung hätte und da kommt dann wirklich wenig bis nichts. Die Hauptfigur, die Luise, die rebelliert ja auch an keiner Stelle so wirklich gegen irgendwas. Sie lebt eigentlich sehr bequem vom Geld ihrer Mutter. Sie geht fleißig feiern, nimmt Drogen, hat so halb amoröse lesbische Beziehungen. Aber so richtig, sie brennt eigentlich für nichts.
Ja, das ist mit allen anderen Protagonisten auch so. Ne? Es gibt diese Sexeskapaden, die werden aber mehr so nebenbei erlebt. Und man schmückt sich mehr mit Idealen. Und genau das ist das Stichwort. Hier gibt's ein ultra großes Name-Dropping, wie ich finde. Wir haben sie wirklich alle. Wir haben Kierkegaard, wir haben den von mir sehr geschätzten Christoph Schlingensief, Marx, Sartre und so weiter. Und das ist natürlich so das Who's Who der linksintellektuellen Szene. Aber das langweilt irgendwann ganz dolle. Und irgendwann hat man auch, so ging es mir, den Verdacht, naja, die Autorin Spannagel will dass ich weiß, dass sie das alles gelesen hat. Und das sind ja alles nur mal veraltete Denker. Warum sind diese jungen Leute in dem Denken einer Generation verhaftet, das mindestens, ja, weiß ich nicht, 50, 60 Jahre zurückliegt?
Das habe ich nämlich auch oft gedacht. Ich habe mich kurz gefragt, ist das vielleicht Absicht? Also will Mercedes Spannagel uns, ist das sozusagen Programm, ja? Also will sie uns sagen, hey, guckt mal hier, da ist diese ultra gebildete, aber total oberflächliche Millennial-Generation.
Wenn das Buch gut ist, dann ist genau das die Idee dahinter. Dann wollte das Spannagel absichtlich eben genau dieses Ausgehöhlte zeigen. Das, ja, ich glaube, das wollte Spannagel eben genau so eine sehr oberflächliche Generation zeigen, die irgendwie keine richtigen Ziele hat, weil sie so satt ist.
Ja, und ich muss abschließend sagen, Frau Roth, mich hat's alles nicht überzeugt, ne? Also ich habe die ersten Seiten wirklich noch mit Freude und Spannung gelesen, wie ich auch eingangs gesagt habe. Und dann nahm das immer mehr ab. Und am Ende, ich bin jetzt etwas hart, aber am Ende muss ich sagen, habe ich mich fast durchgequält.
Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. So schlimm ging es mir nicht. Aber ein gutes Lektorat hätte der Sache gut getan. Also für eine Short Story hätte der, ja, Plot auf jeden Fall getragen. Ich glaube aber trotzdem, dass es seine Leserschaft findet. Gerade Freundinnen der Popliteratur dürften da Spaß haben. Also trotz der Schwächen, die das Buch sicherlich hat, finde ich es trotzdem lesenswert.
Sie sagen, es ist lesenswert. Ich sage, kann man sich sparen. Frau Roth, ich danke Ihnen für dieses Gespräch über Mercedes Spannagel, Das Palais muss brennen.
Vielen lieben Dank, Frau Hübner. Schön, dass ich da sein durfte.
Bei Giepenheuer und Witsch ist Mercedes Spannagel Das Palais muss brennen erschienen. Und wenn wir schon in Österreich sind, dann hören wir auch Musik aus Österreich. Austropop, sagt man ja. Hier ist Voodoo Jürgens, ein Liedermacher, bekannt für tiefschwarzen Humor.
Jetzt fahren wir mit der Gästebahn. Jetzt schauen wir sie das nüchtern an. Jetzt sprich mal alles jetzt verkehrt. Schauen wir, was sie tut unter der Erde. Jetzt gehen wir aus dem Schneckenhaus. Jetzt lassen wir unsere Kinder zu Hause. Jetzt spähen wir ins Essen aus. Jetzt gehen wir auf einen leichten Schmarrn. Ja, heute kommen wir da der Haus. Wir finden sicher noch einen Grund. Man kann auch klatscht, geben wir Applaus. Wer hätte Chroma Tode aus? Hätte erstmal blauen von den Bahn. Hätte schauen wir sie das nüchtern an. Hätte gehen wir auf einen Leichenschmaus. Hätte Chroma Tode aus? Ja, hätte Chroma Tode aus.
Yeah.
das Lesenswert-Magazin an diesem Sonntag, den 27. September. Und jetzt machen wir an dieser Stelle mal eine Pause, und zwar eine lyrische. Und hören das Gedicht »Der schöne 27. September« des leider bereits 2001 verstorbenen Thomas Brasch. Es liest Lars Eidinger.
Der schöne 27. September. Ich habe keine Zeitung gelesen. Ich habe keiner Frau nachgesehen. Ich habe den Briefkasten nicht geöffnet. Ich habe keinem einen guten Tag gewünscht. Ich habe nicht in den Spiegel gesehen. Ich habe mit keinem über alte Zeiten gesprochen und mit keinem über neue Zeiten. Ich habe nicht über mich nachgedacht. Ich habe keine Zeile geschrieben. Ich habe keinen Stein ins Rollen gebracht.
Thomas Brasch, sein Werk ist leider fast schon weniger bekannt als sein bewegtes Leben. In der DDR wehrte er sich gegen die Zensur, unterzeichnete die Resolution gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns mit. Und auch nachdem er 1976 mit Ausreiseantrag in die BRD übersiedelte, ließ er sich nicht vereinnahmen, lehnte es ab, zum politischen Fall, wie er sagte, erklärt zu werden. Unsere kurze Würdigung an dieser Stelle mit der Lesung von Lars Eidinger, das Gedicht »Der schöne 27. September« produziert von Buchfunk. Und das Hörbuch bekommen Sie noch nicht als CD, der Verlag arbeitet dran, dafür aber auf den gängigen bekannten Hörbuchplattformen. Und gleich geht's im Lesenswertmagazin in den Kaukasus. Olga Grasnyova ist eine Autorin, die in ihren Büchern eindrucksvoll sehr unterschiedliche, aber stets hochaktuelle Lebenswirklichkeiten behandelt. In ihrem gefeierten Debüt »Der Russe ist einer, der Birken liebt« von 2012 erzählt sie von der Heimatlosigkeit einer jungen Generation in der globalisierten Welt. In einem späteren Roman konfrontierte sie ihre Leserinnen und Leser mit den Schrecken des Bürgerkriegs in Syrien und den Zumutungen der Flucht. Ihr neuer Roman »Der verlorene Sohn« führt in den Kaukasus und nach St. Petersburg, spielt lange Zeit vor unserem gegenwärtigen Heute und ist doch hochaktuell, sagt Kritiker Holger Heimann.
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. So hat Hermann Hesse dereinst gedichtet. In seinen berühmten Zeilen verlangt und preist der Schriftsteller die Bereitschaft zum Abschied und Neubeginn. Was aber, wenn dieser Abschied gewaltsam erzwungen wird? Wenn zudem ein Kind betroffen ist, das noch gar nicht in der Lage sein kann, autonom über sein Leben zu bestimmen, sondern abhängig ist von anderen. Und wenn dieses Kind schließlich für den Neubeginn aus allen ihm bekannten und geliebten Zusammenhängen gerissen und von Familie und Freunden abgetrennt wird. Genau davon erzählt Olga Grasnova in ihrem neuen Roman. Der Abschied ist bei ihr kein Versprechen, sondern Zumutung und Überforderung. Die Schriftstellerin hat selbst eine bewegte Lebensgeschichte. 1984 im aserbaidschanischen Baku geboren, kam sie im Alter von 11 Jahren mit ihrer Familie als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Sie weiß mithin, was es bedeutet, in der Fremde neu zu beginnen. Seit ihrem Debüt »Der Russe ist einer, der Birken liebt« erzählt Olga Grasnova in ihren Büchern immer wieder von Menschen, die, freiwillig oder gezwungenermaßen, mit unterschiedlichen Welten und Kulturen konfrontiert werden. Aber nicht die eigene Biografie ist Vorlage für ihren Roman. Olga Grasnova hat sich vielmehr eng an eine andere, wahre Lebensgeschichte angelehnt, die jedoch zeitlich weit zurück in eine andere Epoche führt und geografisch zugleich in teils abgelegene Regionen. Die Romanhandlung setzt im Sommer des Jahres 1839 in einem kaukasischen Bergdorf ein.
An jenem letzten Morgen seines alten Lebens wurde Jamaluddin von seiner Mutter geweckt. Gierig sog er Patimats Geruch ein und blieb dabei unbeweglich liegen, eingewickelt in seine Decke. Er glaubte, so die Zeit anhalten zu können, das Unausweichliche hinauszögern.
Der 9 Jahre alte Junge ist Teil eines Handels zwischen Kriegsparteien. Jamaluddins Vater, der Imam Schamil, hat die muslimischen Bergvölker Dagestans und Tschetscheniens am Nordrand des Kaukasus hinter sich versammelt und durch Mut und Geschick dem übermächtigen russischen Heer lange widerstanden. Doch jetzt belagert die russische Armee den letzten Rückzugsort des charismatischen Mannes, ein abgelegenes Bergdorf. Als Faustpfand für Verhandlungen fordern die Russen die Auslieferung von Schamils ältestem Sohn. Der Scheich wehrt sich, doch zuletzt bleibt ihm keine Wahl. Seine Lage und die seines Volkes sind aussichtslos. Aber niemand fühlt sich so ausgeliefert wie Chamaluddin selbst, als er den verhassten Russen übergeben und entgegen der Abmachung nach St. Petersburg gebracht wird. Der russische Zar Nikolai verfolgt ganz eigene Absichten. Er will den Jungen aus dem Kaukasus zu einem Verbündeten heranziehen. Chamaluddin wird in einer Kadettenanstalt auf eine Karriere in der Armee vorbereitet. Im ruhigen, zwischen personaler und auktorialer Perspektive changierenden Erzählfluss und streng chronologisch folgt Olga Krasnova den Stationen einer freundlichen Assimilation. Der sensible und begabte Junge ist empfänglich für die Reize des Neuen. Beeindruckt blickt er auf die prachtvollen Paläste der russischen Hauptstadt, die im krassen Gegensatz zu den einfachen Steinhäusern des Kaukasusdorfes stehen. Krasnova schreibt anschaulich und konkret, und sie arbeitet gern mit solchen effektvollen Entgegensetzungen. Die alte und die neue Lebensrealität, das sind unvereinbare Pole. Chamaluddin lernt Russisch und Französisch, die Sprache des Hofes. Zwar wehrt er sich zugleich gegen die fremden Einflüsse, aber die Wirklichkeit ist mächtiger.
Oft war er wütend. In ihm wohnte ein ihm bis dahin völlig unbekannter Jähzorn, der ihn wie ein Tier umwarf. Er hatte Wutanfälle, die sich gegen seine Lehrer, seine Mitschüler, aber auch gegen seinen Vater richteten. Er bewachte die Grenze zu seinem Inneren, versuchte Russland auszusperren, doch es gelang ihm nicht.
Die Erinnerungen an seine Familie verblassen allmählich. Immer häufiger vergisst er das Gebet. Sämtliche Briefe, die er an seinen Vater schreibt, bleiben unbeantwortet. Er weiß nicht, dass sie abgefangen werden. Der Heranwachsende rechnet schließlich kaum mehr damit, in sein früheres Leben zurückzukehren. Und allmählich findet er sich damit ab. Er gewinnt Freunde, die aber allesamt erblasst bleiben und verliebt sich. Es gibt eine Reihe von Biografien über Schamils ältesten Sohn, den es ja wirklich gegeben hat. Sie porträtieren ihn als einen Menschen, der sich schließlich ganz mit der russischen Kultur identifiziert. Der Faszination der verfeinerten Sitten des russischen Adels erliegt Chamaluddin auch in Olga Krasnovas Roman. Doch die Autorin gestaltet zugleich sein Zögern, seine Widerstände und seine Verlorenheit, die allerdings lediglich momenthaft aufblitzen. Die anfängliche, fundamentale Irritation bricht selten vehement und eruptiv hervor. Chamaluddin wird nur angeweht, aber nicht zerrissen von widerstreitenden Gefühlen. Der mentale Abstand zu seinem früheren Leben wächst kontinuierlich. Als Schamil den verlorenen Sohn nach 15 Jahren im Tausch gegen eine Gruppe von Geiseln zurückfordert, bedeutet das für diesen mitnichten das ersehnte Glück.
Er wusste nicht, was ihm bevorstand. Er wusste noch nicht einmal mehr, wer er war. Er hatte jahrelang kaum noch an seinen Vater gedacht, konnte sich nur noch verschwommen an das Gesicht seiner Mutter erinnern.
Die Verwandlung in einen Soldaten seines Vaters ist für den unfreiwilligen Rückkehrer in den Kaukasus, der zu einem russischen Offizier erzogen wurde, unmöglich. Chamaluddin ist kein formbarer Junge mehr, sondern ein erwachsener Mann, der über die Hälfte seines Lebens fern seiner Familie und unter dem Einfluss einer anderen Kultur gelebt hat. Selbst seine Muttersprache ist ihm fremd geworden. Die Liebe und die Loyalität, die er gegenüber seiner Familie empfindet, werden überlagert durch die Erfahrung einer anderen, schillernden Wirklichkeit am russischen Hof. So schaut er mit Befremden auf den Alltag im Imanat seines Vaters und erkennt vor allem Rückständigkeit und Perspektivlosigkeit. Olga Krasnova zeigt mit viel Gespür für Nuancen, wie schwer, ja aussichtslos es sein kann, fremden Zuschreibungen und Markierungen zu entkommen. Zumal in einer Welt, in der strenge ethnische und soziale Grenzlinien gezogen werden. Ohne eigenes Verschulden gehört der Junge aus dem Kaukasus, der zum Spielball von Machtinteressen wurde, zuletzt nirgendwo ganz dazu und ist nirgendwo mehr heimisch. Es ist eine traurige Geschichte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Fragen nach Fremdheit und Zugehörigkeit aber, die der Roman berührt, sind aktuelle Fragen geblieben. Für Olga Krasnova sind es Lebensthemen.
Olga Krasnova, der verlorene Sohn. Der Roman ist das SWR-Buch der Woche, im Aufbauverlag erschienen, rund 400 Seiten dick. Und das hier ist Musik von Mordi. Er wünscht sich auch einen Rückzugsort. Am besten wäre für den norwegischen Sänger ein Haus am Meer.
sie, wo dein Herz ist. Dann bin ich hier zu Haus, meilenweit entfernt. Dieser Wald hat mich so lang behütet. Und er bittet, bleib doch hier. Und ich tu so, als wäre ich stark. Schlag mich tapfer und wag mich hinaus in den Tag. Der zu sein, der ich bin, fällt mir schwer. Doch ich glaub, ich gehör in ein Haus nah am Meer. Heimat ist, sagen sie, wo du gebraucht wirst. Bin ich hier zu Haus, doch ich muss weiterziehen, um zu spüren, wie das Meer mit mir atmet. Dann kann ich eins sein mit der See, also lasse ich alles zurück. Wo ich hingehör, find ich heraus Stück für Stück. Ich stell mich dem Sturm und der Flut. Ja, ich glaube, ein Haus nah am Meer tät mir gut. Dort, wo man sein will. Meine Heimat trage ich tief in mir. Und deshalb habe ich nie wirklich Heimweh. Etwas ruft mich weit hinaus, ganz egal, was ich sag, was ich tu. Ich will vergessen und mache die Augen fest zu. Der Sommerwind trägt mich zur See. Ich bin längst daheim, wohin ich auch gehe. Ja, egal, was ich sag, was ich tu. Ich will heimkehren und da bist auch du. Dein Arm, der mich hält, fehlt mir sehr. Und ich weiß, ich gehör in ein Haus nah am Meer.
Die USA verstehen die diverse US-amerikanische Gesellschaft. Wie soll das gehen? Literatur macht's möglich, denn es gibt sie, die großen epischen Gesellschaftsporträts, die ein so heterogenes Land wie die Vereinigten Staaten in seine Nuancen zeigen. Einer, der das besonders gut konnte, war John Dos Passos, dessen Todestag sich morgen zum 50. Mal jährt. Und anlässlich dieses Jahrestages hat der Rowohlt Verlag nun eines der berühmtesten Werke dieses Schriftstellers in neuer Übersetzung herausgebracht, die USA-Trilogie von John Dos Passos. Das Buch vereint drei Titel, der 42. Breitengrad, 1919 und Das große Geld. Und sie alle gemeinsam bilden ein sehr plastisches, detailreiches Porträt der USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und ihm gelingt in seinem Werk etwas fast Magisches, denn er schafft unglaublich plastische Charaktere, erkundet die verschiedenen Milieus der Zeit und zwar so dicht, dass man meint, sie schmecken, riechen, fühlen zu können.
Wenn der Wind von den Silberfabriken jenseits des Flusses herüberwehte, roch es in dem grauen Vierparteienhaus aus Holz, in dem Fanny McCreary geboren war, intensiv nach Transeife. An anderen Tagen roch es nach Kohl und Babys und Mrs. McCrearys Waschbottichen. Einen halben Block nach links war McGinnys Feinkostladen, heimische und ausländische Produkte. Fanny gefielen die Vitrine mit den verschiedenen Salami, die Fässer voll Kartoffeln oder Kohlköpfen, der braune Geruch nach Zucker, Sägemehl, Ingwer, eingelegtem Hering, Schinken, Essig, Brot, Pfeffer, Schmalz.
Die USA-Trilogie wurde neu übersetzt von Dirk van Gusteren und Nikolaus Stingel und ist ein echter Wälzer, rund 1600 Seiten dick, eher nichts für die schnelle Lektüre nebenbei also, sondern vielmehr eine Einladung, immer mal wieder einzutauchen in das alte Amerika. John Dos Passos hat über seine USA-Trilogie mal gesagt, er hatte das Gefühl, dass alles hinein musste. Und genauso ist es auch. Da ist wirklich alles drin. Es gibt die typischen Tellerwäscher-Aufsteiger-Stories. Er beleuchtet historische Zäsuren wie den Börsencrash. Auch kurze Biografien wichtiger historischer Persönlichkeiten wie Woodrow Wilson oder Thomas Edison sind dabei. Und natürlich klar auch die Einwanderergeschichten. Und die haben mir besonders gut gefallen. Zum Beispiel die folgende des italienischen Einwanderers, der es bis ins Showbiz schafft. Es liest noch einmal Johannes Würdemann.
Der 19-jährige Sohn eines Tierarztes aus Castellaneta in Süditalien wurde, nachdem seine Eltern die Hoffnung aufgegeben hatten, mit ihm fertig zu werden, wie so viele andere nicht zu bändigende junge Italiener, nach Amerika verfrachtet, wo er auf sich allein gestellt sein würde und vielleicht per internationaler Postanweisung ein paar Lire nach Hause schicken konnte. Die Familie war mit ihm fertig. Aber Rodolfo Guglielmi wollte es zu etwas bringen. Er bekam einen Job als Hilfsgärtner im Central Park. Aber diese Art von Arbeit war das Letzte, was er sich wünschte. Er wollte es zu etwas bringen. Er hatte ständig ein Loch im Portemonnaie. Er trieb sich um Kabarets herum, leistete Gelegenheitsarbeiten, fegte für die Kellner aus, wusch Autos. Er war träge, schön, gut gebaut, schlank, gutmütig und eitel. Er war der geborene Tango-Tänzer. Liebeshungrige Frauen fanden ihn hinreißend. Mit der Zeit wurde er von Tanzsälen und Kabarets als Tango-Tänzer engagiert. Zusammen mit einer Frau namens Jean Aker unternahm er eine Varieté-Theater-Tournee und nannte sich Rodolfo Valentino. An der Westküste gestrandet ging er nach Hollywood, wo er lange Zeit als Statist für $5 am Tag arbeitete. Mit der Zeit bemerkten die Regisseure, dass er überaus fotogen war. In »Die vier Reiter der Apokalypse« bekam er eine Chance und wurde zum Gigolo sämtlicher Frauenträume.
John Dos Passos, USA-Trilogie. Wir hörten einen Auszug aus der neuen Übersetzung anlässlich des 50. Todestages morgen. Erschienen ist das auch optisch sehr schön gemachte Buch bei Rowohlt. Und nach Musik von Waldeck und Joy Malcolm kommt hier die wohl jüngste Kritikerin, die diese Sendung je hatte, denke ich mal. 4 Jahre alt und sie hat ein Kinderbuch dabei, das auch Erwachsenen Spaß macht.
Good enough.
Torben Kuhlmann ist ein extrem erfolgreicher Autor und Illustrator, und zwar im Kinderbuchbereich. Los ging alles mit dem Buch Lindberg, die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus. Im Mittelpunkt stand also Lindberg, der berühmte Flugpionier, und eben eine kleine neugierige Maus. Dem Schema Maus plus Wissenschaftler ist Torben Kuhlmann in den vergangenen Jahren dann auch treu geblieben. Die weiteren Bücher hießen dann zum Beispiel Edison oder Armstrong, und jetzt ist ein neues Mäuseabenteuer da. Einstein, die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit, so der Titel. Es ist ein Kinderbuch, ja, aber ein Kinderbuch, das auch Erwachsene lieben. Allein schon wegen der wirklich umwerfenden Illustrationen von Torben Kuhlmann. So, aber was taugt es denn nun, das neue Mausbuch? Dazu haben wir den Kritikernachwuchs ans Mikro gelassen. Unsere Kinderkritikerin Helene Neumann ist gerade 4 geworden, kann selbst natürlich noch nicht lesen, aber liebt es, wenn ihre Eltern das mit ihr tun. Also die Kinderkritik zum Buch Einstein von Helene Neumann. Und die Mama hilft auch ein bisschen.
Ich heiße Helene Neumann. Ich bin 4.
Ich heiße Friederike Hübner, bin die Mama von der Helene und wir wohnen in Düsseldorf.
Es geht um den Buch über die Maus.
Die hat auch gar keinen speziellen Namen, es ist einfach eine Maus.
Also sie will zum großen Käsefest.
Das findet in Bern statt, soweit ich das noch im Kopf habe. Und leider verschläft die Maus einen Tag und kommt dadurch zu spät zum Käsefest.
Also das Käsefest ist zu Ende. Und dann will sie die Zeit zurückdrehen.
Und das versucht sie erst dadurch, dass sie die Uhren zurückdreht, schafft es nicht. Und dann landet sie beim Buch von Albert Einstein, der Relativitätstheorie.
Und dann fällt ihr das Buch auf den Kopf. Das siehst du da, und dann hat sie da eine Beule und da hat sie einen Eiswürfel auf dem Kopf.
Und mit Hilfe dieses Buches schafft sie es durch Berechnung, dann sich eine Zeitmaschine zu bauen und in der Zeit zurückzureisen.
Mhm.
Und so endet es eigentlich damit, dass sie dann rechtzeitig zum großen Käsefest in Bern ist.
Mir hat's gefallen. Wir lesen das Buch öfter gerne.
Also die großen Stärken des Buches sind auf alle Fälle die Bilder. Die sind total toll und schön gemacht, weil es auch Bilder sind, die mal eine ganze Seite umfassen oder auch eine Doppelseite, wo man einfach ganz viel auch entdecken kann, dem Kind erklären kann oder das Kind einem selber auch Sachen zeigen kann, die man selber noch gar nicht gesehen hat.
Mhm. Es hat mir am besten gefallen, dass die Maus rechtzeitig angekommen ist.
Das Buch ist eher was für ältere Kinder, wahrscheinlich auch schon so 6, 7 Jahre, je nachdem, wie gut die zuhören und wie interessiert die sind. Für Erwachsene ist es auf alle Fälle auch was, weil die Spannung gut aufgebaut ist. Also es ist ein schöner Spannungsbogen, sodass ich am Ende auch wissen wollte, schafft die Maus es pünktlich zum großen Käsefest.
Einstein, die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit. Das Buch aus dem Nord-Süd-Verlag wird für die Altersgruppe 5 bis 7 empfohlen. Und trotzdem kann man sich vor allem die tollen Illustrationen auch schon mit etwas jüngeren Kindern anschauen. Und wenn Sie neugierig geworden sind auf die kleine Maus, dann schauen Sie mal auf der Verlagsseite vom Nord-Süd-Verlag zum Beispiel vorbei. Denn da finden Sie zum einen die Geschichte als Animation und es gibt auch ein kleines Making-of. Und damit endet das Lesenswert-Magazin an diesem schönen 27. September. In der Sendung waren unter anderem Olivia Wenzels 1000 Serpentinen Angst, Susan Sonntags Erzählungen, wie wir jetzt leben und der neue Roman von Olga Grasenhova. Alle Infos zu den Büchern finden Sie auf swr2.de und nach SWR 2 aktuell hören Sie hier das Hörspiel am Sonntag. Diesmal ist es Wer einmal aus dem Blechnapf frisst nach dem Roman von Hans Faller da. Am Mikrofon war Theresa Hübner. Ich sage Tschüss und wünsche viel Spaß beim Lesen.